Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, bei unserem Eilgang durch die Bibel, die Geschichte, sind wir letzten Sonntag bei Abraham angelangt. Und jetzt machen wir einen Sprung weiterhin, drei Generationen weiter, zu einem Urenkel von Abraham, zu Josef. Darf ich mal um das erste? Ja. Josef, man kann sagen, das ist die Geschichte von vielen Tiefen, die er erlebt hat. Sklavendienst und Gefangenschaft, aber auch einer außergewöhnlichen Höhe, die dann anschließend folgte. Also durch Tiefen in die Höhe zum stellvertretenden König Ägyptens, des Pharao. Und er sagt am Ende seines Lebens oder im Alter dieses Wort, was seine Überzeugung ist. Ihr, und er meint seine Brüder, gedachtet es, Böse mit mir zu machen. Gott aber gedachte es, gut zu machen. Ihr Menschen oder auch die Umstände, Schicksalsschläge, gedachten es, böse zu machen. Aber Gott hat gerade durch diese Tiefen daran gedacht, alles gut zu machen. Keiner von uns wird, denke ich, durch solche Tiefen gehen müssen, die Josef hinter sich hat. Auch nicht auf solche Höhenlagen kommen vermutlich. Aber wir sind, wenn wir gefragt werden, was uns bedrängt, was noch als Schatten in unserer Vergangenheit da ist, an dunklen Erinnerungen, an Misslingen, Enttäuschungen, Unrecht, das uns geschehen ist, wir würden sehr schnell einiges finden und zusammentragen können, auch wenn wir da nicht gerne darüber reden. Und was wäre unsere Bewertung, unsere Antwort auf solch ein Erleben? Es hat schließlich noch mal gut gegangen. Gott hat eingegriffen oder Gott gedachte es gerade dadurch gut zu machen mit mir, auch durch diese Tiefen. Wir kennen alle wertvollen Perlenschmuck, echte natürliche Perlen, die einen hohen Wert haben. Aber eigentlich ist eine solche Perle ein Abfallprodukt oder eine Abwehrreaktion einer Muschel. Da ist in einer Muschel vielleicht ein Sandkorn, was eingedrungen ist, ein Fremdkörper. Und nun versucht die Muschel, diesen zu vertreiben und versucht ihn mit Schmelz zu umgeben, Hülle um Hülle, Schicht um Schicht, um ihn damit zu erträglich zu machen. Und daraus wächst am Ende eine kostbare Perle. Die Muschel umschließt das Böse mit diesem Perlmutt. Und daraus wächst ganz nebenbei ein Wunderwerk an Farberscheinungen, an Glanz, an Wert, an kostbarem Schmuck. Gott gedachte es böse zu machen, aber die Menschen gedachten es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Josef war der 11. von 12 Söhnen von Jakob. Der Älteste aus der Verbindung Jakobs mit Rahel, seiner großen, tiefen Liebe. Und Rahel war sehr früh nach der Geburt des zweiten Kindes, Benjamin, gestorben. Und die ganze Liebe von Jakob konzentriert sich nun auf Josef. So weit, so gut. Die Liebe, weil er der Sohn, so heißt es hier, der Sohn seines Alters war. Aber es heißt eben weiter, Israel hatte Josef lieber als alle seine Söhne. Und das ist ein Beginn einer Tragik, einer ganzen Familienchronik. Selbst Jakob ist in einer Familie aufgewachsen, wo ein Kind vorgezogen wurde dem anderen. Jakob selbst war der Liebling seiner Mutter und Esau der des Vaters. Und es gab Gedanken des Totschlags aus dieser Verzerrung. Und hier jetzt Ähnliches wieder, eine Tragik, die dort ansetzt und die mündet da hinein, dass es heißt, Israel hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind. Und diese Feindschaft, wir wissen das, führt bis zu einem Mord, Komplott und die Brüder schrecken nur vom Äußersten dadurch zurück, aus Nützlichkeitserwägungen, fast aus Bequemlichkeit, indem sie ihn verkaufen in die Sklaverei an eine Karawane, die ihn nach Ägypten bringt. Jetzt ist er also im Haus des Potiphar, des Kommandeurs, der Palastwache des Pharao als Sklave. Und das Erste, was uns von dieser Begegnung gesagt wird, ist, der Herr war mit Josef. Die Menschen waren gegen Josef, die Brüder insbesondere, aber der Herr war mit Josef. Er war mit Josef, wissen wir, was das bedeutet? Oder bedeutet uns das etwas, auch in den Tiefen Gott hinter uns zu wissen, der sagt, ich bin mit dir. Und gerade in den Tiefen, der uns ermutigt, neue Richtung zeigt, uns aufbaut oder uns wieder klaren Blick gibt. Die Niederländerin Corrie ten Boom hat im Krieg Juden in ihrem Haus im besetzten Haarlem, also in Holland, versteckt. Und es musste kommen, wie es kommt. Sie wurden dann schließlich verhaftet und kamen als ganze Familie über Umwege ins KZ Ravensbrück. Corrie hat als einzige der Familie überlebt. Und nach dem Krieg ist sie viel unterwegs gewesen. Ich habe sie auch verschiedentlich in Vorträgen gehört. Und oft hat sie das gesagt, das Wasser des Lebens fließt immer an die tiefsten Stelle. Wasser fließt immer an die tiefste Stelle. Aber auch das Wasser des Lebens, des Segens Gottes, seiner Begleitung, seiner Nähe, fließt gerade in die tiefen Situationen. Diese Zeit bei Potiphar steht unter diesem Fanal, der Herr war mit Josef. Und das hieß ganz praktisch, das ist so, wie es hier gesagt, ihm alles glückte, was er anpackte. Und das wurde von den umliegenden, umstehenden Menschen wahrgenommen, also insbesondere von Potiphar. Und das brachte ihm Achtung, Anerkennung und Vertrauen ein. Ja, und es wurde sogar das Haus des Potiphar nur durch ihn gesegnet. Heute werden wir das nicht immer erleben, dass das bedeutet, wenn der Herr mit uns ist, dass das Glück und Glanz nach außen ist. Es war es ja auch bei Josef nur bedingt, die Sklaverei blieb ja erhalten. Aber es war ein sichtbarer Ausdruck damals. Und was bedeutet das jetzt im Weiteren? Haben wir das schon mal so erlebt, dass der Herr mit uns ist, dass das bedeutet, ja, in der Tiefe spüren wir einfach, wie wir getragen sind von seinem Zuspruch. Es ist, so würde ich es beschreiben, wie an einem Nullpunkt, wo uns ein Rückenwind nach vorne bewegt, ohne dass wir uns bemühen müssen. Und wir müssen nicht ganz fasziniert und verzerrt darauf achten, wie kommen wir in einen Gleichmut und in einen Zustand des Erträglichen, sondern sein Friede hüllt uns ein. Ein Friede, der höher als alle Vernunft. In den 80er Jahren gab es einen sehr beliebten, bekannten Film, der auch von Christen und in christlichen Gemeinden sehr gerne gesehen wurde, Die Stunde des Siegers. Chariots of Fire ist der Originaltitel gewesen. Stunde des Siegers, das ist die wahre Geschichte von zwei Sportlern der Olympiamannschaft Großbritanniens bei der Olympiade 1924 in Paris. Also nochmal eine kleine Erinnerung an Olympia Rio. Also hier ging es um 1924 in Paris. Das sind zwei Kurzsprinter in dem nationalen olympischen Team vertreten, die aber sehr, sehr unterschiedlich sind. Da ist zum einen Harold Abrahams und der Name lässt erkennen, er ist von Geburt Jude. Und mit dieser Abkommenschaft weiß er, dass er in der englischen Gesellschaft keinen Zugang haben wird. In die High Society dringt er damit nicht ein. So war es da jedenfalls in England. Und er nimmt an diesem 100-Meter-Lauf teil und tatsächlich erringt Gold. Und auf der anderen Seite ist Eric Liddell ein Schotte. Beide kennen sich über ihr Studium in Cambridge. Und Eric Liddell ist Christ und er ist auch für den 100-Meter-Lauf eigentlich eingetaktet, aber der findet an einem Sonntag statt. Und das ist ihm vom Gewissen her nicht möglich, sonntags an einer Sportveranstaltung aktiv teilzunehmen. Und hat schwere innere Kämpfe und sagt schließlich ab. Und das ganze Olympische Komitee, das ist außer sich auch wirklich ärgerlich über ihn, denn er hatte berechtigte Medaillenhoffnung. Und stattdessen ist er an diesem Sonntag zu Gast und predigt in der schottischen Gemeinde in Paris. Und das findet in den Medien große Aufnahme. Das ist ein Ereignis. Und zumal über einen Bibeltext, der auch mit Sport zu tun hat. Männer werden müde und matt, Jünglinge straucheln, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft und so weiter, dass sie laufen, ohne matt zu werden. Ja, das ist also das Ereignis an diesem Tag, eigentlich noch mehr als die Goldmedaille von Abrahams. Und dann tut sich eine unerwartete Gelegenheit auf, dass er nachnominiert werden kann zum 400-Meter-Lauf, nachdem dort ein anderer ausgefallen ist. Und in diesem Lauf gewinnt er auch Gold. Und nun ist die Reaktion auf beide Goldmedaillensiege so unterschiedlich wie nur was. Der Abrahams betrinkt sich mit seinem Coach die ganze Nacht und geht dann leer nach Hause, auch nach England nach Hause, wird auch von niemandem erwartet. In seinem Ehrgeiz hat er alles erreicht. Und es bedeutet ihm nichts. Und Little wird natürlich auch vor die Presse gebeten und er sagt im Interview, Gott hat mich schnell gemacht. Und er sieht das wie eine Gabe, die er wieder Gott zur Verfügung gelegt hat. Und hat, ob durch Sieg oder Niederlage, nur gewinnen können. Und das ist ein Bild eigentlich dessen, was das heißt. Der Herr war mit Josef. Er war mit ihm und trug ihn durch, auch durch die tiefsten Tiefen. Es heißt auch hier von Potiphar, dass er sich um die Dinge gar nicht kümmerte, weil er merkte, Josef macht das viel besser. Das war ja schon mal sehr gut, dass er sich da auch aus dem Verkehr gezogen hat und ihn das hat verwalten lassen. Aber es heißt sogar ganz konkret hier von diesem Potiphar, er kümmerte sich um nichts außer das, was er aß und trank. Das ist schon eigenartig. Es gibt Menschen, da reicht der Horizont bis zum Essen und Trinken, also bis zum Genussleben oder bis zu einem kurzfristigen Kick, aber nicht weiter. Er war sicherlich keine Führungsfunktion, die da am Platz war, aber so war es. Er hätte sich mal lieber kümmern sollen darum, was seine Frau so alles trieb. Denn dort heißt es mit einem Mal, Josef war schön und hübsch von Gestalt und Angesicht und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. Josef ist ein wehrloser, heimatloser, rechtloser Sklave und mit einem Mal unversehens einer ganz feurigen Versuchung ausgesetzt. Er war schön und hübsch von Angesicht, attraktiv, anziehend, zu anziehend für die Frau des Potiphar und er selbst war sicher auch fähig, Feuer zu fangen und erotischen Reizen sicherlich nicht unempfänglich. Und jetzt kommt diese massive Versuchung, zumal noch dazu heißt, Potiphar kümmerte sich um nichts, er war wohl auch nicht da. Eine Frage an uns Männer, keiner von uns, denke ich, hätte mit Garantie sagen können, hier werde ich bestehen. Und es ist noch härter, sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich. Also nach der Versuchung ist schon wieder vor der Versuchung. Wer hätte nicht Verständnis mit Josef, wenn er mal zu einem der Anlässe schwach wird? Und dass er hier Bestand hat, über seine menschliche Biologie hinaus sozusagen, ist eigentlich ein besonderer Ausdruck dessen, dass der Herr mit ihm ist. Der Herr trägt ihn durch diese heißeste Versuchung. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Wie wird eine junge Frau, ein älterer Mann, ältere Frau ihren Weg unsträflich gehen, wenn sie sich halten an Gottes Gebote? Und das war sicherlich auch seine Praxis, die hinter ihm lag. Sein Training, er war geübt, trainiert mit dem, was Gottes Maßstäbe auch in dieser Lage waren. Es heißt ja einmal von Jesus, so sagt er es seinen Jüngern beim Abschied, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Erinnert werden kann man nur an Dinge, die man weiß, die man schon mal aufgenommen hat, die man gelesen, gehört hat. Und deshalb sind wir auch hier im Gottesdienst. Das schärft unser Gewissen, das schärft und macht unseren Kompass sensibel. Und dann kann der Herr auch mit ihm sein. Das eine können wir beitragen, das andere trägt er bei. Ja, und jetzt, wo diese Frau Josef nicht verführen kann, versucht sie ihn zu verleumden und tut es auch kräftig. Hilfe, der hebräische Sklave hat mich belästigen wollen. Und wie hätte Potiphar dem Sklaven glauben können, der ja ein Fremder war und rechtlos? Möglicherweise hatte er selbst Zweifel an der Wahrhaftigkeit seiner Frau, aber er musste ihn natürlich entlassen bzw. ins Gefängnis geben. Jetzt kommt Josef noch einmal in weitere Tiefe. Vom Regen in die Traufe, von der Tiefe in eine andere Tiefe, von der Sklaverei ins Gefängnis. Der Herr war mit Josef im Hause des Potiphar gewesen. Er war mit ihm in dieser großen Stunde der Versuchung. Aber hier, es war ja ihm doch treu gewesen, warum lässt Gott ihn jetzt dieses entgelten? So könnte man fragen, so hätte er fragen können. Wiederholt fällt er in die Tiefe. Wenn man etwas kurzzeitig und einmalig erlebt an Schwerem, dann mag man noch da Beständigkeit haben und bewältigen. Aber wenn es wiederholt und andauernd ist, wer kann dann für sich garantieren? Aber es sind nicht nur die wiederholten Belastungen, die Josef mitmacht, sondern auch die wiederholten Bestätigungen. Auch hier heißt es, der Herr war mit Josef. Und ich lese es einmal vor, der Herr war mit ihm und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann, also dem Aufseher über das Gefängnis, sodass der ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab und alles, was dort geschah, durch ihn geschehen ließ. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef. Was er tat, dazu gab der Herr Glück. Es ist fast gleichlautend, wenn man es vergleicht, was bei Potiphar war. Der Herr war mit ihm und das äußerte sich, wurde wahrgenommen und es war zum Segen, zum Besten für alle. Vor allem ist dadurch auch dem Josef der Einblick in die Träume der beiden königlichen Beamten dann geschenkt worden. Und das wiederum war ja der Schlüssel für die Deutung des Traums oder der Träume des Königs. Es ist bewegend, dass der Josef in diesem Falle spürt, hier ist etwas, was ich nicht von mir aus habe. Und es ist tatsächlich so, er musste auch in dieser Lage zunächst einmal noch, obwohl er die Träume der beiden Beamten ja deuten konnte, noch 2 Jahre warten, weil der Mundschenk, dem er Gutes gesagt hatte und das traf ein, ihn schlicht vergessen hatte. Also noch einmal wieder in die Tiefe. Wir kennen die Geschichte vom Ausgang und wissen, dass es gut ausgegangen ist. Aber es waren nochmal 2 Jahre, die keine Aussicht für ihn bedeuteten, dass er jeder wieder würde herauskommen können. Es gibt in den Psalmen einmal das Wort, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und nicht nur die, die die Tränensaat säen, werden mit Freuden ernten, sondern auch andere drumherum. Andere werden ebenso davon erquickt von unserer Tränensaat, so muss man es sehen. Und hier war es ganz wörtlich so, denn die Familie des Josef ist durch ihn gerettet worden. Sie wären hungers gestorben und nur dadurch, dass er eben der Beauftragte des Königs war, um der Hungersnot zu wehren, sind sie, die Brüder und der Vater, schließlich vom Hungersnot gerettet worden. Ja, und man kann sogar noch weitergehen. Es ist nicht nur die Familie auf diese Weise gerettet worden, sondern ganz Ägypten und das umliegende Land. Man kann wohl davon ausgehen, dass es eine Hungersnot war, die im globalen Vorderen Orient zu der Zeit gewütet hat. Und Josef hat das so geschickt wie nur kein anderer gemanagt. Er hat eine Abgabepflicht für die Überernte, die reiche Ernte in den guten Jahren verlangt und hat dann nachher in den Hungerjahren auch diese Weizen oder was es war, zu marktgerechten Preisen übrigens verkauft, also nicht etwa mit einer kostenlosen Entwicklungshilfe verschenkt. Die 13 besten Jahre vom Alter von 17 als Jugendlicher bis 30 als junger Erwachsener verbringt Josef in dieser Tiefe. Und er heiratet dort, bekommt seine 2 Söhne, Manasse und schließlich Ephraim, und Ephraim gibt er den Namen: Gott hat mich wachsen lassen im Lande meines Elends. Da muss man auch zweimal hinhören, zweimal lesen. Ja? Er hat nicht nur mich durchgebracht. Ich habe nicht nur überlebt. Es ist nicht nur noch mal so eben gut gegangen, sondern es war gerade nötig, um Wachstum hervorzubringen. Ohne das wäre ich nicht das geworden. Es gibt eine Pflanze in der Wüste Namib in Namibia, im südlichen Afrika. Das ist ein Schöpfungswunder. Eine Frucht, die Nara-Pflanze, die so eine Art Kürbis oder Melone als Frucht hervorbringt, eine wasserreiche Frucht. In der Wüste, wo es monatelang, ja, mitunter über ein Jahr lang nicht regnet. Wie kann diese Pflanze Frucht bringen? Ja, man stellt fest, sie hat eine Wurzel, die geht, sage und schreibe, bis zu 40 Meter in die Tiefe. Und unten ist der Querschnitt 30 Zentimeter breit, bis sie auf eine Wasserader stößt und immer noch mit Wasser versorgt wird, selbst wenn es eben über ein Jahr lang nicht geregnet hat. Hier wächst etwas in die Tiefe, bevor etwas Frucht bringen kann und in die Höhe wächst. Josef hat sein Elend nicht beschönigt, nicht verniedlicht, nicht bagatellisiert. Er sieht, was da wirklich gewesen ist. Aber sein Ja zu den Wegen Gottes hat auch aus einer Bitterkeit, die hätte aufbrechen können, Gelassenheit gemacht. Und aus der Mutlosigkeit, die ihn bestimmt auch immer wieder mal zu Zeiten umfangen hat, hat sie Geborgenheit hervorgebracht. Aus der Verzweiflung Frieden, Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Aus der Warum-Frage, die Wozu-Frage, warum lässt Gott das geschehen? Nein, diese Frage ist bei ihm diese Wozu-Frage gewesen. Wozu dient mir das? Das erinnert uns an ein Wort aus dem Hebräerbrief. Gott erzieht euch, wenn ihr dulden müsst. Er erzieht, er gestaltet. Erziehung hat oft einen Negativklang. Er gestaltet etwas nach seinem Bild. In die Hände habe ich dich gezeichnet. Das ist die Modellzeichnung, die er vor sich hat und möchte nun in unserem Leben das gestalten, was tatsächlich sein Bild von uns ist. Und man kann es auch anders betonen. Nicht andere Menschen erziehen uns, sondern Gott erzieht uns. Nicht die Umstände, nicht Menschen, die uns nahestehen oder ferne stehen oder die uns wohlgesinnt oder nicht sind, sondern Gott erzieht es. Er hat es in der Hand. Ist Josef ein Denkmal, auf dessen Sockel wir nie treten könnten, weil er uns viel zu hoch ist? Er war genauso aus Fleisch und Blut, wie wir selbst auch aus Leib und Seele. Aber wir würden mit unserer Sprache sagen, Jesus in uns ist die Kraft, die das zu Wege bringt, was es, wie es hier ausgedrückt ist, der Herr war mit ihm. Jesus in uns. Er ist sozusagen so lebhaft, leibhaftig und lebendig in uns, dass wir ihm über die Schulter schauen und sagen, wie wird er mit unserer Lage jetzt fertig? Mit der Versuchung, in der wir gerade stecken. Denn worin er selbst versucht worden ist und gelitten hat, kann er denen helfen, die versucht werden. Also gerade dadurch, weil er das alles mitgemacht hat und die Kraft hat zu überwinden. In der Umgegend von Arnstadt gab es vor Jahren in einem kleinen Dorf, das Name ist vielleicht ungenannt, ich weiß es jedenfalls nicht, eine alte Kirche, und in der fand auch sonntags der Gottesdienst statt, aber in einer sehr alten, eigentlich erbärmlichen Orgel. Da quietschte schon mal ein Ton, und manchmal blieb auch einer ganz weg. Also jedenfalls, es war nicht das, was man sich unter einem schönen Gottesdienst vorstellen. Und der Organist war selbst auch, denke ich, der Sache nicht gewachsen, mal zu schnell, schneller als die Gemeinde, mal lieber zurück und dann mal ein paar falsche Akkorde, also eigentlich das Kontrastprogramm zu dem, was wir hier haben. Ja. Und eines Tages, an einem Sonntag, ist die Gemeinde voller Staunen. Die traut den Ohren nicht, denn da ist ein Orgelklang, ein Vollklang, ein Wohlklang über die ganze Breite des Orgelumfangs, mit einer Melodik und Rhythmik und Harmonie, die beeindruckend ist, die sie nie gehört haben. Und zwischendurch hörte man durchaus schon mal die schiefen Töne der Orgel, die eben nicht zu reparieren waren. Also hier war Johann Sebastian Bach, der damals in Arnstadt zu Hause war, zum Orgeldienst in Vertretung in dieser Kirche. Und das war das besondere Erlebnis. Ein Meister bedient jetzt die Orgel. Die Orgel bleibt das gleiche schwache Instrument wie vorher. Aber jetzt ist ein Spieler da, der etwas gestalten kann, der ein Kunstwerk hervorbringt, das fällt auf, das bleibt nicht ohne. Wollen wir einfach daran denken, was uns diese Geschichte mitgibt. Der Herr war mit Josef. Jesus ist in uns. Er ist stärker als das, was uns umgibt und uns nach unten ziehen will. Ihr gedachtet es böse zu machen. Das ist sein Bekenntnis am Ende. Aber Gott gedachte es damit gut zu machen. Und wirklich, Gott hat mich wachsen lassen im Lande meines Elends. Gott segne euch. Amen.